Stadtwerke, Abos, Handyverträge nochmal vergleichen, ne, hier mal aufräumen, da im Blick haben, dass nächste Woche noch eine Freundin Geburtstag hat, ich noch ein Geschenk brauche. Und das ist Mental Load.
Du wirst nie von den anderen erwarten können, dass die deine Überforderung lösen. Das kannst nur du.
Wo ich mich immer frage, wem nützt das? Also warum? Warum habe ich den Eindruck, dass unsere Welt immer mehr mich mit Mental Load zumüllt?
Mit allem, was du dir weiter anschaffst, mit allem, mit jedem Vertrag, den du unterschreibst, mit jedem neuen Handy, was du dir anschaffst, verkomplizierst du ja dein Leben.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Ach, ja. Guten Morgen.
Morgen.
Mein lieber Leon, Entschuldigung, dass ich dich so früh rausgeschmissen habe.
Die Eule musste heute zur Lerche werden. Oh Mann, ey. Termine vor 9 Uhr, ne, in unserem Luxusleben. Wobei ich sagen muss, ich bin seit 7 Uhr wach, weil ich nochmal alles durchgegangen bin. Denn das heutige Thema, das hat es so in sich, dass ich perfekt vorbereitet sein wollte. Das habe ich gestern Abend schon angegangen oder beziehungsweise Nachmittag mit der Redakteurin schon davor und heute Morgen dann nochmal Generalprobe. Ja. Und kennst du das, wenn du weißt, du musst früh aufstehen?
Ja, du kann man kein, genau, kann was nicht du schlafen. Nee.
Und je dringender du schlafen willst, jo.
Das nicht zu verpassen. Also als Einstieg auch ein kleines Bonbon von mir. Ja. Ich war perfekt vorbereitet auf die Woche, bin in Köln, um mit Till zusammen zu schreiben. Und hatte noch diverse andere Termine, habe dann auch alles Mögliche mitgenommen, selbst meine Cowboy-Stiefel und meine schickste Brille, ja, alles in den Koffer, ein Mikro, um mit dir aufzunehmen. Naja, dann verspätete sich der Zug, ich habe einen anderen genommen und als ich dann umgestiegen war in Hannover und im neuen ICE saß, Richtung Köln, fiel mir auf, dass es sich mit leichtem Gepäck doch sehr gut reißt, weil mein Koffer war weiterhin im Zug nach Nürnberg. Und dann aus der Bahn heraus so diese Lost and Found Zentrale der Bahn anzurufen, ist schon klasse.
Das ist geil. Also
eine wahnsinnig nette Ansage, wahnsinnig nett. Es dauerte und dauerte, bis dann hinten dran kam, unter dieser Nummer sind wir jetzt auch nicht mehr zu erreichen, bitte wählen Sie folgende Nummer.
Hammer.
Die dann aber so schnell aufgesagt wird. Naja, irgendwann war ich dann doch durchgekommen bei der neuen Nummer. Und kennst ja auch in der Bahn, du hast die ganze Zeit eben das Gefühl, ey, hoffentlich hält die Verbindung hier, hoffentlich reißt das nicht ab, sonst können wir komplett von vorne wieder anfangen. Und irgendwann hatte ich mein Aktenzeichen, meine Referenznummer und da ging es mir ja schon mal etwas besser. Ich hoffe, der Koffer existiert noch und damit ist nicht jemand anders abgehauen.
Jan Böhmermann hätte es geschafft, den ICE anzuhalten.
Jan Böhmermann kann sowieso mehr als andere. Entscheidet ja jetzt auch im Vorfeld, wer zu gewissen ZDF-Sendungen eingeladen werden darf und wer nicht.
Oh, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, es gab ein Streitgespräch mit Giovanni Di Lorenzo, Markus Lanz und eben Jan Böhmermann.
Ja.
Und dann verstieg sich der Herr Böhmermann zu der Aussage, dass es ja teilweise fragwürdig wäre, welche Gäste bei Lanz zum Beispiel vor Ort wären und Kikule und auch Streeck einzuladen, das würde ja wohl gar nicht gehen. Und dann fragte Lanz natürlich irgendwann, wer entscheidet das denn? Wer jetzt kompetent ist oder nicht? Und in dem Fall hat Böhmermann das, glaube ich, für sich in Anspruch genommen.
Ah ja, okay.
Und fand ich in Sachen Meinungsfreiheit schon stark an der Grenze. Und zwar schon von der anderen Seite an der Grenze.
Ja. Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich an die Fotos. Das war irgendwie so eine Podiumsdiskussion, ne?
Ja.
Ja, okay.
Sehr interessant übrigens.
Da muss ich mich nochmal informieren.
Jan ist ja ein schlauer Kerl, aber da hat es mich dann so ein bisschen an den Arbeiter- und Bauernstaat erinnert, der im Vorfeld gern mal zensiert hat.
Ich hab jedenfalls bei Bild den großen Aufschrei gelesen darüber in dem Instagram-Account. Julian Reichelt war kurz davor, wieder mit Fackeln und Mistgabeln ins Böhmermann-Studio zu ziehen. Und dann, bei mir ist immer, wenn die Bild irgendwas doof findet, finde ich das erstmal pauschal gut und war dann deswegen gar nicht in der Lage, mich weiter als diese eine Überschrift damit auseinanderzusetzen, was natürlich in sich schon dumm ist. Aber okay, du hast also deinen Koffer verloren, den ICE nicht aufhalten können, weil du nicht Jan Böhmermann bist und hockst jetzt hier wie angezogen, nackt auf deinem Bett.
Naja, ich bin jetzt in Köln angekommen, habe mir schnell Mikrofon und Aufnahmegerät besorgt. Bin dann gestern Abend schnell noch zu Karstadt und habe so eine Handvoll Unterhosen und Sanitärartikel. Und dann saß ich gestern Abend mit Till zusammen, ja, mit der einen Hose, die ich halt noch anhatte, ja, und habe ihn schon darauf vorbereitet, dass er diese Hose wahrscheinlich diese Woche jeden Tag sehen wird.
Das ist völlig okay, eine Hose eine Woche anzuziehen. Letztens habe ich mir eine komplett schwarze Jeans gekauft und jeder kennt das, die werden nach so 2-3 Mal waschen, sehen die so marmoriert aus und der komplette coole schwarze Rocker-Style ist weg. Und dann sagte ich zu dem Verkäufer, was kann ich dagegen tun? Dann sagt er einfach, nicht waschen. Ich so, hä, wie nicht waschen? Dann meint er, ja, ich habe die Hose jetzt hier wie 3 Jahre, ich habe sie 2-mal gewaschen und seitdem trage ich Hosen viel länger. Ist das jetzt eklig? Nee, ne? Weil ich merke auch, das ist geht völlig klar.
Ich glaube, du liegst im allgemeinen Trend, gut, auch gut, Ökotrend. Gut, und gut, das wird dir besonders gut gefallen, weil zu viel Duschen macht die Haut kaputt, zu viel Haare waschen die Haare und ja, die Klamotten, wenn so, sie gut gelüftet sowieso werden, muss man sie ja gar nicht so oft waschen und die Flüsse und Meere mit Waschmittel verseuchen und Phosphor. Oh.
Apropos Lüften, kann ich dir heute eine Geschichte erzählen, wo eigentlich alles drinsteckt. Es geht um Tauben, es geht um Fische, es geht um meine WG und eigentlich auch schon unser Thema, was mich so gecatcht hat, weil ich an so vielen Stellen dachte, oh Mann ey, da ist endlich mal ein Begriff für etwas, was ich die ganze Zeit erlebe. Ich weiß nicht, wie es dir ging bei der Vorbereitung. Und das war gut, da mal einen Scheinwerfer drauf zu richten im Leben. Wir saßen bei uns zusammen und haben mit einem Münzer ja eine relativ dichte Bebauung. Und so am Samstagmorgen waren wir schon sauer, weil unsere Nachbarn irgendwie Fisch gegrillt hatten. So unsere Annahme. Und das komplette
Stinkt
Haus.
Sauer.
Genau.
Können die doch nicht machen.
So, das komplette Haus stank jedenfalls nach Fisch, weil wir die ganze Zeit gelüftet hatten und die Fenster offen waren so. Und am Sonntag dann, boah Leute, ey, was haben die da gegrillt? Irgendwie von Rotbarsch bis Delfin muss alles auf dem Rost gewesen sein, weil es stank immer noch die ganze Hütte. Und ich dachte dann, ja gut, ich fahre ja jetzt weg, ist dann euer Problem, weil ich fuhr wieder nach Berlin und bekam dann auf der Zugfahrt ein Foto meines Bruders. Er würde sein Leben hassen. Es kam in die WG-Gruppe, weil er es entdeckt hätte. Und dann lag im Wintergarten bei uns eine tote Taube, die sich, so seine Aussage, schon bewegte aufgrund der Maden, die bereits ihren Kopf gefressen hatten. Und das war der ursprüngliche, von uns fischig gedachte Geruch. Es war aber diese Taube. Und da ist mir klar geworden, weil er musste dann irgendwie mit Terpentin den Boden schrubben und es war so ekelhaft und schwierig, das wegzumachen. Bei uns in der WG ist eigentlich der perfekte Hort, um zu beobachten, wie wir mit so kleinen Alltagsaufgaben in unseren, wie sagt man, Wohnkonstellationen umgehen. Und das läuft bei uns desaströs.
Ja, und eben überfordert sind.
Ja, maßlos.
Und, ja, wie du schon sagst, Vorbereitung dieses Themas, du wissenschaftlich, ich so eher allgemein und praktisch. Ich glaube, an vielen Stellen erkennt man sich wieder.
Total.
Erkennen wir uns alle wieder.
Total.
Ich bin. Und, du siehst ja im Fernsehen, in Filmen, in der Werbung und so immer nur Leute, die perfekt klar mit allem kommen. Nicht nur mit ihrem Leben, sondern auch mit allen Widrigkeiten, die das Leben dann so zu bieten hat. Und unser einer scheitert doch schon an der ersten Mahnung, wo man die Rechnung, die Originalrechnung nicht hat und so weiter.
Ich hasse ja schon Briefe. Ich hasse ja schon, wenn Post kommt. Es ist ja nie was Gutes in der Post.
Nein, die Partei, die ja auch zur Wahl steht, dieses Mal hat so Aufkleber. Zum Beispiel 27. September ist die Pandemie vorbei, versprochen. Das ist natürlich satirisch, ne?
Ja.
Und die haben einen Aufkleber für den Briefkasten. Bitte keine Rechnungen einwerfen.
Genau, geil. Ja,
das mit der Taube, das ist natürlich auch schon wieder so sinnbildlich. Vor allen Dingen habe ich eben schon an Tatortreiniger gedacht, weil du gesagt hast, mit Terpentin. Gott sei Dank, dass dein Bruder so patent ist in solchen Dingen, oder?
Ey, wirklich. Und wir haben einen WG-Mitwohner, ich nenne jetzt keinen Namen, aber er sei hier gegrüßt, der hat letztens offiziell zugegeben, dass er nichts in der WG macht. De facto nichts. Und jetzt kannst du... Du kannst dir doch ein fünfköpfiges...
Aber ihr wusstet das alles schon, oder?
Natürlich. Das ist ja genau der Punkt. Wir wissen das alle und der ist auch in seinem Zimmer so, dass ich schon gesagt habe, hör mal, ich spare die komplette Miete, die du mir bezahlst, weil das brauche ich irgendwann, um einfach deine Tür zuzuzimmern, wenn du ausgezogen bist, weil den Raum kann ich eh nicht mehr benutzen. Und das ist komplett allen bekannt und klar. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob wir über der Spülmaschine so Gläser aufstellen, in die man dann so Murmeln wirft mit 5 Namen und jeder, der sie ausgeräumt hat, kriegt eine Murmel in sein Glas. Und er hätte de facto keine Murmel im Glas. Und es ist ja immer so in WGs, aber ich finde auch, wenn man zu zweit zusammen wohnt in der Beziehung, dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, einer macht mehr, einer macht weniger. Und meistens ist es ja auch so. Und wir wollen heute genau unter anderem über dieses Thema sprechen. Mental Load.
Ja, aber noch eine Frage dazu. Er hat gesagt, okay, ich gebe es zu, ich mache hier nichts.
Ja.
Was ist denn seine Kompensation?
Ja, keine. Noch nicht mal nett ist der. Ja, wir gönnen uns den. Genau, das ist ein Hobby. Von sowieso die ganze WG ist ein Hobby von mir. Als Psychologe kann ich natürlich, ich könnte jede Woche eine Folge in extremen Köpfen bei uns in der WG aufnehmen. Es wird nicht
aus
langweilig.
Aus dem vollen Schöpfen.
Genau das. Und du weißt ja, ich wäre so gern Comedian und da kann ich mir so viel abgucken mitten aus dem wahren Leben.
Du hast es ja auch irgendwie geschafft, dass wir Normalsterblichen, außer dir, also ich meine jetzt alle HörerInnen und mich, gerne in eurer WG wohnen würden.
Ja, vertut euch nicht. Also die Taube, ich sag das ganz klar, wir hätten auch noch am Freitag eine Woche später wahrscheinlich mit viel Hass über die Nachbarn darüber geredet, dass der Fischgeruch zwar langsam nachlässt, aber dass die jetzt irgendwie Steinpilze kochen oder sowas, das ist bei uns, das ist wirklich zum Teil sehr heftig.
Also sehr, Hass sehr heftig. Klappt gut, ja. Aber die täglichen Arbeiten nicht.
Ja, genau. Genau. Täglichen Arbeiten sind wirklich, also, naja.
Also, da sieht man mal wieder, hassen ist so viel leichter, ne?
Und auch so befriedigend. Nein, aber jetzt, also weshalb ich dir das erzählen musste, einmal natürlich ist, das muss ich noch dazu sagen, meine riesige Genugtuung gewesen, eine Taube weniger. Ein bisschen tat es mir leid, das sage ich auch dazu, weil ich habe sie mir panisch flatternd da in diesem Wintergarten vorgestellt. Ich weiß nicht, vielleicht kommen die Tauben jetzt auch zum Sterben bei uns im Wintergarten und es war ein natürlicher Tod, aber ich vermute doch, dass sie da irgendwie reingeraten ist und dann nicht mehr rausgefunden hat. Und dann irgendwann sich gedacht hat, ich lege mich jetzt hier in die Ecke und sterbe und verschimmle zumindest noch, dass die Jungs hier den Gestank ertragen müssen. Naja, aber eigentlich geht es ja um die Frage Mental Load. Was ist das überhaupt und wieso lohnt sich das, das zu diskutieren? Worum geht's da? Und ich hab mir gedacht, wusstest du mit dem Begriff was anzufangen, bevor wir heute so reingestiegen sind?
Nee, du hast es ja letzte Woche erwähnt. Kurz bevor ich sagen konnte, was ist das denn, hast du ja schon gesagt, worum es geht. Da war ich wieder so ein bisschen entlastet und stand so ein bisschen intellektuell auch wieder da.
Ja.
Aber nein, ich wusste es nicht, tatsächlich.
Ich sage aber auch, dass ich es nicht wusste. Also ich kann es aus anderen Kontexten, habe gleich für dich eine Theorie dazu parat aus der Psychologie, die man dann doch kennt, wenn man das studiert hat, aber nicht in dem Kontext, den wir heute diskutieren. Und habe einen im Jahresrückblick der Zeit fürs Jahr 2020 interessanten Passus gefunden. Da haben die bei den Punkten diskutiert, die dann doch nicht ganz so übel waren in dieser Corona-Zeit, als Punkt Nummer 40 von 50. Männer wissen seit diesem Jahr endlich, was Mental Load ist. Zumindest manche von ihnen. Und da dachte ich, das stimmt. Das stimmt. Müssen wir vielleicht einmal aufklären, was ist gemeint unter diesem Schlagwort? Das Ganze, so zumindest die Legende, stammt von der französischen Comiczeichnerin Emma. Die hat einen Comic gemalt, das heißt You Should Have Asked. Du hättest doch fragen können oder du hättest fragen müssen. Und ich habe mir das angeguckt und das ist eigentlich perfekt beschrieben, worum es geht. Also ein Typ und eine Frau empfangen eine Freundin. Die kommt rein und sie wollen eigentlich so einen Abend zusammen verbringen. Und während der Typ einfach schon mit der Flasche Bier die Tür aufmacht und sie begrüßt und ihr auch ein Bier anbietet, ist die Frau in der Küche, macht das gemeinsame Abendessen fertig, hat drei bis vier Kinder im Arm, der Kochtopf kocht über, ne? Das eine Kind schreit rum, dann sagt die, setzt euch schon mal aufs Sofa, ich komme gleich. Und dann bringt die noch so ein paar Nüsschen, so nach dem Motto. Und dann irgendwann, als das völlig eskaliert, sagt der Mann, ey, pass doch mal auf mit dem Topf, das kocht komplett über. Und dann sagt sie irgendwann, warum machst du hier eigentlich gar nichts? Und dann sagt er, ja, du hättest doch fragen können.
Und mir kommt als erstes unsere Folge passiv-aggressiv in den Sinn.
Ja, stimmt.
Das ist doch auf den Punkt, oder?
Ja.
Du hättest doch fragen können auf jede Lebenslage. Okay, ich schweife ab, aber Entschuldigung, passt dir gar zu schön.
Nee, passt total. Und geht dann weiter. Und das möchte ich heute unbedingt groß machen, weil wir wittern vielleicht schon das Gender-Thema durch und das ist definitiv auch zu benennen und auch eben der Ausgangspunkt dieses Begriffs. Aber ich kenne das Gefühl, und jetzt geht die Definition mal weiter, von so einer alltäglichen Last, von so einer unsichtbaren Verantwortung für das Organisieren von Familie, vom Privatleben, vom Haushalt, dass du irgendwie alles koordinieren musst. Das kenne ich auch. Und das kenne ich bei uns in der WG, weil ich bin eben immer so für das Drumherum verantwortlich, ne? Ey, da ist ein Rohr nicht ganz, läuft nicht gut ab. In der Dusche gibt's ein Problem. Hier gibt's irgendwie das Internet organisiere ich und da kriegst du ja auch 1000 Briefe pro Jahr und dann ist das zu langsam und also ein Scheiß, womit du dich im Alltag beschäftigen kannst. Und für mich ist Mental Load mittlerweile so ein Begriff, wo ich sehr dankbar bin, dass ich den habe, weil ich das früher oft übersehen habe. Also du verlierst dein Portemonnaie und dann musst du den Ausweis beantragen, du musst die Karte sperren, da musst du zur Bank im schlimmsten Fall noch irgendwo eine Unterschrift abliefern. Da ist mir letztens Wasser über den Laptop gekippt, so ein halber Liter. Dann tat's der nicht. Da muss ich ein Alternativgerät besorgen, musste den zur Reparatur bringen, musste ihn da wieder abholen. Parallel wollte ich meine Versicherung verändern für den Hausrat. Dann Handyvertrag, ne, war mir viel zu teuer, weil ich auf Mallorca die ganze Zeit so ein Data-Snack nennt sich das, noch so ein Gigabyte dazu buchen musste für 4,99, wo ich gedacht habe, Alter, ist das aus Gold? Und dann halt gedacht habe, ich muss den Handyvertrag ändern, habe ich jetzt angestoßen, jetzt muss ich die Rufnummer Mitnahme beantragen. Und all so ein Scheiß, ne, wo du im Alltag die ganze Zeit denkst, boah, ich könnte, glaube ich, 3 Stunden am Tag mit so einem Kram verbringen. Stadtwerke, Abos, Handyverträge nochmal vergleichen, ne, hier mal aufräumen, da im Blick haben, dass nächste Woche noch eine Freundin Geburtstag hat, nicht noch ein Geschenk brauche. Und das ist Mental Load.
Sag mal, hast du denn, weil das war ja jetzt wie so eine Rampe, die du gebaut hast, hast du denn dann so im Hinterkopf, wie kriegen alle anderen das hin?
Ja, safe. Und vor allem habe ich Respekt vor manchen Menschen, von denen ich weiß, dass sie das so richtig gut hinkriegen.
Aber so richtig gut, ne?
Ja.
Also quasi im rechten Winkel. Die haben für alles den Ordner, einen Blick oder gar keinen Blick, die Akte gezogen, das erledigt. Ich habe gestern zum ersten Mal eine Grundsteuerzahlung auf Termin gelegt für die Quartale. Und ich kam mir wirklich vor, als hätte ich jetzt die Leitung eines Finanzamtes übernommen. Also wirklich, ich hatte, bevor der Koffer dann weg war, wirklich das Gefühl, ich habe mein Leben jetzt endgültig komplett im Griff. Und da hat der liebe Gott gedacht, Junge, ihr nehmt morgen Mental Load auf. Ich zeig dir mal, was Sache ist.
Jo, also es geht ja viel heftiger. Und das muss ich auch sagen, und da wird's für mich sofort wieder ein Gender-Thema, wo jetzt vielleicht manche unken, muss das jetzt schon wieder hier um Gender? Ja doch, ein Stück weit schon, weil wenn ich, da weiß nicht, wie es dir geht, an meine Kindheit und auch heute noch denke, wer wusste, wo die Impfpässe liegen? Wer hatte die in einem Ordner sortiert, ne? Wer hat bei uns Kindern, war beim Elternabend und wusste, wann der ist?
Natürlich. Ich höre schon, wie alle also, zu Hause jetzt rufen, Mama.
Wer hatte immer so eine Kiste, wo du hingehen konntest und da war Geschenkpapier drin und so Bänder und auch so ein Ding, womit man diese Geschenkbänder so aufrollen kann, dass die so schön gerollt sind als Schleife. Und dann gab's noch einen Aufkleber dazu. Mama, die hatte immer eine Briefmarke und Briefumschläge und all so ein Zeug war organisiert dank Mama.
Wie machen die Mamas das bloß? Die finden ja auch alle Sachen wieder, die du schon den ganzen Tag gesucht hast.
Ja.
Ich verstehe es auch nicht. Kein Wunder, dass man zeitlebens zu Recht denkt, wenn Mama jetzt da wäre, würde das ja alles laufen.
Ja, und das ist eben bei Mental Load, um die Definition vielleicht mal abzuschließen, ganz wichtig, dass wir einmal diesen unsichtbaren Aspekt haben. Du denkst von außen jetzt, wir beide, wie macht die das eigentlich? Und boah, Wahnsinn. Und das fällt dir dann in so Stichmomenten auf, aber so im Alltag geht das natürlich unter. Sprich, es ist die ganze Zeit ein unsichtbares Abarbeiten von To-Dos. Ne? Alles, was man irgendwie eigentlich nicht miteinander abspricht, was dann, wo du denkst, da habe ich mich gar nicht drum gekümmert und jetzt fluppt es doch und gerade das fällt ja oft eben nicht auf, macht ja irgendwer. Das heißt, Mental Load hat immer auch so eine unsichtbare Komponente und dann der zweite ist eben dieses Laden, dieser Load-Aspekt. Das bedeutet, dass die Verantwortung auf irgendeines Schultern gelagert ist, dass die darauf lädt, ne? Und da kannst du jetzt eben fragen, ist das eigentlich ungefähr gleich verteilt bei uns in der WG oder gibt's da eben einen, bei auf dessen Schultern nichts liegt, der dann bei anderen mitgeladen werden muss?
Der kam mir natürlich sofort wieder in den Sinn. Ey, da, mein Gott, ey, eure WG, das, die muss ins Fernsehen. Entschuldigung. Nee. Auch ich schweife schon doch. Allein diese Taube, das wären 3 Folgen gewesen.
und dann kann man noch vielleicht den Begriff einbringen, wenn man das ein bisschen anders nennen möchte. Worry Work, also so Sorgenarbeit. Ne?
Ja,
aber im
ja.
Sinne von, ich sorge mich um alles, ich umsorge alles. Und da gehört natürlich, und da habe ich auch nochmal gedacht, auch sowas zu wie, okay, deinen Eltern geht's vielleicht nicht mehr gut, die brauchen an hier und da schon mal Unterstützung, dann hilfst du denen, bist erreichbar. Und da ist meine Mutter ja ganz lange in der Doppelrolle gewesen, weil die hat sich um ihre Eltern gekümmert und um uns Kinder. Und nicht, dass das jetzt immer falsch versteht. Mein Vater saß ja nicht währenddessen auf dem Sofa und hat Bier getrunken oder blöde Sprüche gemacht, wenn ein Besuch kam. Überhaupt nicht. Sondern der war auch arbeiten und viel auch arbeiten. Aber ich glaube, jetzt merkst du doch sofort, es wird permanent übersehen. Und gerade eben bei Frauen, dazu habe ich gleich noch ein paar Zahlen für dich, wo das auch nochmal klar wird für alle Zweifler, die jetzt denken, ist doch kein Gender-Thema. Doch, ist es doch und immer noch massiv. Wird dieser Mental Load massiv unterschätzt.
Was mich gleich dann doch nochmal interessiert, bevor es verloren geht, ist, ob es grundsätzlich zwischen Frauen und Männern da Unterschiede gibt. Tja. Also man stellt sich ja immer vor, klar, man hat ja auch die eigene Mama im Kopf, wenn so zwei Frauen zusammen in der WG wohnen oder drei, mhm, stellt man sich ja vor, da ist alles sauber, da steht jede Tasse an dem richtigen Ort.
Ah, nee, ja, nee, das ist Quatsch. Meinst du?
Okay, nee, ich, das ist ganz lapidar gesprochen. Aber so stellt man sich's ja vor, weil man ja durch Mutter geprägt wurde.
Ach so.
Weißt du, was ich meine?
Ja, nee,
von
aber
daher,
da...
Du hast ja ein geprägtes Frauenbild erstmal von zu Hause. Das verändert sich natürlich im Laufe des Lebens. Aber die Frau, die erste Frau in deinem eigenen Staate ist ja deine Mutter. Und da hast du doch gelernt, die hat alles im Griff.
Ja, bis jetzt ich zunehmend dann mit Frauen rumhänge und auch mit den Freundinnen von meinen Freunden und so weiter und selber mit eigenen Freundinnen und dann merke, ey, da ist also... Das habe ich ja hier schon
bei
öfter gesagt.
Guten Freundin im Bad war.
Ja, so, diese Unterschiede, die da immer aufgemacht werden, da kenne ich immer solche und solche. Ich fand einen Artikel in der New York Times dazu total spannend und der greift, glaube ich, deine Frage auf. Da haben die sich gleichgeschlechtliche Paare angeguckt und wollten eben wissen, sie berichten da von der Studie, im Prinzip die Frage war, ist es da anders? Ne? Ist es jetzt einfach so eine in sich geschlechterliegende Frage? Und dann konnten die eben zeigen, nee, bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist das oft deutlich gleicher verteilt. Also da ist es nicht so, dass eine Person diese klassische Rolle einnimmt, ich mache alles zu Hause, kümmere mich darum, dass sie
doch
die Fäden zusammenlaufen.
Die Verteilung ist anders.
Die Verteilung ist anders, sie ist ausgeglichen. Ne? Achtung, jetzt kommt der Clou, bis ein Kind ins Leben dieser Paare tritt.
Ja.
Durch künstliche Befruchtung, Adoption oder was auch immer, ne? Oder einer bringt schon ein Kind mit, ist ja auch erstmal egal. In dem Moment tendieren auch gleichgeschlechtliche Paare wieder dazu, in ein klassisches aufgeteiltes Modell zu verfallen. Der eine ist der Breadwinner und der andere kümmert sich halt um all die gerade eben genannten Mental Load Sachen.
Ja.
Oder hat den Mental Load am Bein, so. Und das fand ich interessant, weil ein Theoretiker aus der Forschung dazu gesagt hat, vielleicht liegt das daran, dass unsere Modelle, wo wir versuchen, ein Kind großzuziehen, Thema Erziehung wie letzte Woche, immer darauf gepolt waren, maximal effizient zu sein.
Ja.
Also wir teilen uns auf, damit jeder in einem Bereich, ne, möglichst effizient die Sachen macht. Und da habe ich gedacht, da könnte was dran sein, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich eins der wichtigsten Wörter heute in unserer Folge, die Effizienz, weil es gibt ja die gedachte Effizienz, dass man sich eben organisiert oder denkt, man organisiert sich und dann das, was dabei rauskommt, um es mal wirklich so salopp wieder zu formulieren.
Ja, genau.
Da gibt es ja wahrscheinlich auch genau Untersuchungen dazu, weil das ist ja ähnlich wie beim Prokrastinieren.
Ne, absolut, absolut safe. Du willst es ja nicht.
Ey, hör mal, ich schaff die Kohle ran, dann kümmere du dich um alles andere. Was vielleicht dann am Ende zu dieser unfairen Situation führt, die du eben geschildert hast. Er macht mit dem Bier die Tür auf und bietet der Freundin schon mal einen Wein an und sagt, jetzt ja mal was sagen können.
Ich glaube, und da würde ich jetzt nochmal den Genderpunkt kurz hinten anstellen, wenn ich mich selber beobachte, dass wir da ziemlich gnadenlos sind mit uns selbst. Also es betrifft immer auch mit die Person, die diesen Mental Load, finde ich, schultert. Wenn ich mir jetzt an die eigene Nase fasse, weil ich manchmal merke, wenn ich da mal einen Tag frei habe oder irgendwie einen Nachmittag, wo ich weiß, jetzt nicht so viel zu tun, dann denke ich, heute hast du mal frei, erledigst du mal so Sachen wie, ne, Steuererklärung, Handyvertrag, Stadtwerke anrufen und so weiter. Und das attestiere ich mir überhaupt nicht als Arbeit, sondern denke ich mir ja, meine eigentliche Arbeit ist ja XYZ. Aber jetzt gerade habe ich das mal gemacht, es waren so Kleinigkeiten, die sind ja nicht der Rede wert. Und dann wundert es mich überhaupt nicht, dass man sich dann denkt, ich habe ja nichts geschafft oder ich habe ja nichts gemacht oder das, was ich hier mache, ist lächerlich im Vergleich zu, der andere war ja in der Schule und hat eine Schule geleitet als Schulleiter, wenn ich hier zu Hause geguckt habe, wo sind eigentlich die Impfausweise von Leon und Hannes und wann haben die eigentlich die letzte Tetanus-Impfung bekommen, weil Hannes hat gerade einen Nagel gepackt.
Ja.
So. Und da glaube ich einfach, ist auch die Sichtweise, die wir auf die Sachen haben, entscheidend, oder nicht?
Ja, absolut. Eben dein Weltbild. Das kam ja eben direkt da in den Sinn, wenn du, je nachdem wie dein Mindset ist, empfindest du das ja als ungerecht oder nicht.
Ja.
Und ich merke es ja jetzt zu Hause, jetzt auch nochmal durch den Wohnungswechsel, wo ich mir noch mehr angewöhnt habe, auch alles mitzumachen und mit anzufassen. Und früher, als ich so viel unterwegs war, ging das oft nicht. Ich weiß noch, wie ein Freund von mir sagte, ist lustig zu beobachten, wie du selber in der Küche suchst, wo die Tassen stehen. Im Prinzip kenne ich mich hier besser aus als du.
Geil.
Und ich war halt sehr viel unterwegs und dadurch hatte sich so eine Rollenverteilung ergeben. Jetzt, wo ich pandemiebedingt sehr oft zu Hause war, hat sich das verschoben und ich bin ja auch gewillt. bin auch lernwillig, hilfswillig, nannte man das früher, glaube ich, Hiwi. Und ich merke aber, dass dadurch so eine Selbstverständlichkeit auch eintritt.
Ja, du bist ja auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter in der Evolution des Ganzen. Ich würde mich da ähnlich verorten wie du. Jetzt kommt die eben genannte Emma, die dieses Comic gezeichnet hat und diesen Begriff so mal aufs Tapet gebracht hat, nämlich Mental Load, die sagt, und genau da reicht jetzt eben noch nicht, denn das bleibt dann immer so, dass der Mann dann ankommt, ja, was soll ich denn tun? Was kann ich denn noch machen? Weißt du? Aber eigentlich dieses, ja, und irgendwer muss aber dabei die ganzen Fäden im Blick haben, das bleibt halt voll weiterhin bei einer Person hängen. Ich fand dazu vieles von Patricia Camarata, auch bekannt unter dem Pseudonym Das Nuff, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, eine deutsche Autorin und Bloggerin und Podcasterin, was die dazu erarbeitet hat. Und die sagt im Prinzip, diese Minutenangaben sind das Einzige, was abweicht. Du findest immer eine Schieflage, der als Gender Care Gap bezeichnet wird, nämlich einer kümmert sich mehr und der andere weniger. Das Bundesministerium für Familien, Soziales und Frauen sagt, dass Frauen im Schnitt 52,4% mehr Zeit für unbezahlte Care-Arbeit am Tag aufbringen als Männer, was ja auch schon mal krass ist. Ja, und geht dann weiter und sagt, dass dieses besonders dann skurril wird, wenn die Frau in Vollzeit arbeitet und deutlich mehr Geld verdient als ihr Partner und sich dann plötzlich überproportional stark im Haushalt engagiert, weil sie A, ein schlechtes Gewissen ihrem Mann gegenüber hat, weil er nicht so viel verdient, ne? Das ist schließlich eigentlich die Männerdomäne, und B, denkt oder von sich verlangt, dass es dem Mann nicht zugemutet werden kann, diese degradierende Hausarbeit zu machen. Und da, also habe ich jetzt schon gedacht, das ist schon ein Hammer. Das ist ein Hammer, aber da ist auch was, da wird auch was dran sein. Nein?
Ja, glaube ich schon. Also wenn ich mich so umschaue, muss ich dir recht geben. Jetzt bin ich natürlich in dem Alter, wo vielleicht so die klassische Rollenverteilung noch viel mehr Standard ist als in deiner Generation.
Ja.
Ja, ich will mich nicht besser machen, als ich bin, aber ich bemühe mich schon und bin, wie gesagt, ich lasse mir die Dinge zeigen. Stichwort Schränke auswaschen.
Ja.
mit welchem Mittel reinigt man nochmal das Terranfeld und so? Aber stimmt, was du sagst. Ich sehe gerade in meiner Generation viele Paschas, die, naja, wenn sie nicht schon weniger Geld, aber auch wenn sie mehr Geld verdienen als ihre Frau, dass sie sagen, ich bezahle den ganzen Bums hier, also lege ich die Füße hoch. Also das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, aber teilweise gibt's so diese Tendenzen. Packt einen schon fast die Wut, wenn man sowas hört, ne?
Ja, total. Total.
Weil es so ungerecht ist. Und darum geht's ja auch. Ne? Also einerseits sprechen wir heute über Mental Load und wie man die Dinge bewältigt und dass man sich teilweise auch überfordert fühlt, weil immer was nachkommt. Das ist ja dieses Gefühl, du wirst nie fertig. Du kannst machen, was du willst. Es kommt das nächste Ding. Ja. Und dann eben diese Ungerechtigkeit der ungleichen Geschlechterverteilung da.
Ich finde auch einen Punkt, du weißt, man ist in der Psychologie gut beraten, wenn man sich immer eben auch an die eigene Nase fasst. Von Theresa Bücker, einer, wie es hier heißt, feministischen Autorin, ganz interessant, die eine These vertritt, nämlich dass Frauen, die für intakte Beziehungen oder so ein Happy Family Ideal nach außen dargestellt, dieses sich selbst ausbeuten, nichts anderes ist das ja. Du machst und tust und machst auch eine Schippe extra oben drauf, in Kauf nehmen, weil es vor allem um Anerkennung geht, die durch eine falsche Vorstellung von so einer Supermom oder der perfekten Ehefrau geleitet ist. Also dass man mal hinterfragt, so ihr Vorschlag, hey, woher kommt das eigentlich, was mir Sicherheit in meiner Rolle gibt? Also, ne,
das ist das Gefährliche auch, ja.
Ja, also bekomme ich eigentlich erst dann eine Anerkennung von mir selbst und vielleicht auch von anderen, wenn ich das Gefühl habe, boah, ich habe hier alles im Griff und die Familie läuft richtig super und ich gehe noch arbeiten und mein Mann ist auch zufrieden und der kann auch arbeiten gehen oder bleibt jetzt mal ein bisschen zu Hause, aber gut, der muss dann immer noch fragen, wie man ein Zerranfeld sauber macht, das muss ich dann doch noch im Blick haben und das Scheuerzeug dafür muss ich auch besorgen. Ja, und das ist halt, also das ist halt wirklich, als ich da nochmal drüber nachdachte und vor allem eben auch an bei uns zu Hause dachte, wo mir so klar wurde, tja, da denkst du dann 2021, ach Leute, wir sind doch drüber hinweg, ne? Und es nehmen doch immer mehr Leute jetzt auch als Väter Elternzeit. Ja, aber so wie ich das gelesen habe, nimmt erst rund ein Drittel diese Zeit. Das heißt, andersrum mal, Edge, zwei Drittel sind da noch nicht am Start und wahrscheinlich sind doch hier ganz viele von uns, die jetzt gerade eben genickt haben. Ja, genau, Mama hat die Briefmarken und Mama weiß, wo die Impfausweise liegen und Mama organisiert die Termine, Schwimmen, Cello und weiß ich was. Und ja, da gibt es bestimmt nicht bei allen und bestimmt tut sich da auch was, da möchte ich ja nochmal sagen. Aber ist es in letzter Instanz dann wer zu Hause? Und wie ist es im großen Mittel? Und ich glaube, da muss man schlichtweg sagen, die Leute von der Unternehmensberatung BCG, die so ja eine der ganz großen ist, haben sich da mal Zahlen zusammengesucht, wo du einfach nochmal ganz klar bekommst, okay, Achtung, Frauen, was Wäsche waschen anbelangt, haben 2,5 mal so oft die Erstverantwortung im Haushalt. Beim Kochen 2,1 mal, beim Waschen 2 mal, beim Abspülen 1,8 mal, beim Einkaufen 1,6 mal. Bei den Finanzen ist es dann weniger, 0,8 mal, bei Gartenarbeit 0,5 mal und bei so handwerklichen Sachen 0,4 mal. Da liegen also bei den letzten drei genannten die Männer vorne, aber bei unfassbar viel, was so dieses Haushaltliche anbelangt, eben die Frauen, und zwar auch um ein Vielfaches.
Ja, das, ich glaube, also wir wussten es ja, oder wir wissen es ja alle, dass es so ist, aber das sind schon harte Zahlen, oder?
Ja, und ich glaube, viele von uns wissen nicht, dass es uns so betrifft. Muss ich jetzt mal vermuten. Also die hier schon zitierten Autorinnen zum Teil, die sagen ganz klar, die Kamerata, die wir eben schon hatten, die sagt, wenn ich einen Vortrag irgendwo mache und davon berichte, dann würden die Frauen zum Teil nachher zu ihr kommen und sagen, boah, ey, das habe ich überhaupt nicht so auf dem Radar gehabt. Endlich habe ich mal einen Begriff dafür. Ja, und das, also ehrlich gesagt, das für mich, mir ging es ja ähnlich. Jetzt Achtung, nicht, dass man das jetzt hier in einen Topf wirft. Ne, ich mache keine Care-Arbeit wahrscheinlich für irgendwen oder zumindest nicht umfangreich. Und wir haben ja auch keine Kinder bei uns in der WG und so weiter. Aber so, dass ich dachte, boah, einfach nur mal ein Wort dafür zu haben und dass mir das mal jemand vor Augen führt, ey, du machst auch ganz schön viel drumherum in deinem Leben an Zeug, einfach an Zeug, was ja eben auch aber Arbeit ist, mir hat das schon mal geholfen, irgendwie ein Stück weit.
Also wir hängen ja jetzt gerade so ein bisschen auf dieser Ungleichverteilung fest.
Ja, sollen wir die mal abhaken als verstanden?
Vielleicht müssen wir die abhaken, aber so ein kleiner Beitrag hinten dran doch. Wir kommen so Frauen in den Sinn, die auch zu Hause perfekt sein wollen. Mhm. Also denen auch wichtig ist, so dieses öffentliche Bild zu erzeugen, auch wenn Besuch kommt. Setzt ihr euch mal alle hin, ich habe alles im Blick.
Ja.
Und ich kenne so ein Ärztepärchen aus Münster. Also sie hat eine Praxis, er hat eine Praxis, die haben beide zusammen promoviert. Die sind, glaube ich, in der Lage, sich intellektuell einigermaßen verständlich zu machen, sagen wir es mal so ganz einfach. Und da ist das auch so, dass er sitzt dann da, ist auch nicht gerade faul, aber er sitzt dann da und sie sagt, nee, ich mache alles. Dann hat sie aber das Brot auch selber gebacken und da, es gibt heute nur 5 Gänge, Entschuldigung, aber ich habe so zwischen Joggen und Fahrradfahren habe ich dann noch die Pastete gemacht und so und sie will auch wirklich so da stehen und wahrgenommen werden.
Machen wir ihr einen Vorwurf, oder Thema an die eigene Nase fassen, sind dann da beide schuld, wie soll man es nennen?
Nee, ich...
Oder ist das Quatsch, da überhaupt eine Schuldfrage
zu stellen? Ich frage mich gerade selber, wo uns das hinführt, aber es könnte uns sogar wieder zum allgemeinen Thema Mental Load führen, dass es eben auch Menschen gibt, die das so im Griff haben und sich dafür abfeiern. Ich weiß nicht, wie es tief drinnen aussieht, aber...
Ja, okay, das finde ich auch. Das muss ja jedem zugestanden sein, zu sagen, hör mal, ich persönlich ziehe hier für mich voll die Wertschöpfung draus, ne, dass ich sage, ey, ich habe hier alles im Griff und wie du gerade beschrieben hast, fühle mich damit toll. Ja, natürlich, klasse, perfekt, dann ist doch alles super. Ich fände es auch total vermessen, im Übrigen müssen wir gleich noch drüber sprechen, wenn wir das Thema praktisch angehen, wie kann man eigentlich mit diesem Mental Load umgehen, zu sagen, ey, das muss hier 50-50 perfekt aufgeteilt sein. Schnarch, ey, nee, dafür sind doch die Modelle, in denen wir leben, viel zu unterschiedlich und die einen machen so, die anderen machen so und bei uns in der WG läuft es halt so und das muss ja wohl offen bleiben.
Ja, das sollte uns ja auch nur zurückführen, jetzt wieder zu unserem Gesamtthema. Wie stehen wir alle da? Warum sind wir im Alltag mit den kleinsten Aufgaben gern mal überfordert?
Dann komme ich dir jetzt mit der Cognitive Load Theory. Cognitive Load, wir hören schon, das ist so ein bisschen nah am Mental Load dran. Und ich finde, bei der Cognitive Load Theory, anders als jetzt bei einem Begriff, der aus einem Comic stammt und jetzt vielleicht gerade so ein bisschen den Hype erlebt, ist das etwas, was uns erstmal vielleicht den Weg dahin bereitet und was schon seit Ewigkeiten untersucht wird. Stammt von einem australischen Bildungspsychologen namens John Sweller, und es ist im Prinzip die Idee, dass wir unseren Geist wie eine Art Informationsverarbeitungssystem begreifen. Du erinnerst dich vielleicht in dieser Folge übers Vergessen, die wir hier mal gemacht haben, dass wir gesagt haben, es gibt verschiedene Strukturen in unserem Gedächtnis und wie funktioniert das eigentlich alles, und haben gesagt, Kurzzeitgedächtnis, der Begriff, den wollen wir lieber nicht benutzen, sondern Arbeitsgedächtnis, weil in unserem Kopf, wenn wir so kurzfristig Sachen bearbeiten, halt eben ein sehr aktiver Prozess stattfindet und es werden Informationen weitergeleitet, aber auch schon abgeglichen mit Älterem und so weiter. Und in dem Moment, wo ich dieses Arbeitsgedächtnis beanspruche, habe ich natürlich eine Belastung. Ne? Ja. Das ist ja jetzt nicht einfach so, dass ich sagen kann, hey, Moment mal, das mache ich so nebenbei weg. Neue Aufgaben, neue Herausforderungen, neue Sachen, die ich erledigen muss, bedeutet, da geht erstmal meine Belastung hoch, weil ich plötzlich gefordert werde.
Ja,
also wenn ich noch keinen
Speicherplatz
in deinem Rechner. Im Prinzip Speicherplatz. Wenn ich jetzt noch kein Experte in irgendwas bin und so im Autopilotenmodus da mit dem Langzeitgedächtnis mehr durchs Leben gehen kann, weil ich einfach nur auf bereits existierende Erfahrungen zurückgreife, mal ganz vereinfacht gesagt, sondern wie ein Novize vor einer neuen Situation stehe, dann fordert das. Und ich glaube, das haben wir alle in der Zeit rund um Corona jetzt ja massiv erlebt. Ne? Plötzlich ist alles neu. Zu Hause und wie funktioniert immer das Zoom-Meeting, genau. Und was wir auch eingangs hatten, die Männer plötzlich, ich bin hier voll mit in den Alltagssachen drin, die es vielleicht vorher nicht waren, was die Zeit so rausgearbeitet hatte. Ja, und dann muss ich mir eben klar machen, dass ich mit der Cognitive Load Theorie eine Art Framework habe, um zu verstehen, was passiert hier. Erstmal muss ich ja, wenn ich in eine neue Routine reingehe, klar haben, dass ich mir im Prinzip selbst die Fähigkeit nehme, die Sachen im Automodus zu machen. Denn ich habe eine kognitive Belastung, ein Cognitive Load, ne, der in dem Moment meine Ressourcen braucht.
Ja.
Bedeutet, ich habe keine Kapazität für anderes. Und das, wie gesagt, gerade dann Zoom-Meeting, das WLAN ist im Raum, im ganzen Haus nicht gut genug. Wer sitzt jetzt wo, mit welchem Laptop? Ich musste sofort an Techno-Stress denken, weißt du? Du denkst, die ganze Welt wird dir erleichtert durch Apps und Vernetzung und Lichtschalter, die jetzt mit dem Handy zu bedienen sind. Ich stelle zunehmend fest, das macht es mir überhaupt nicht leichter. Es wird eigentlich nur noch alles schwieriger dadurch.
Das ist echt die Frage, die ich mich... schon lange Frage. Müllt man sich damit nicht noch zusätzlich zu?
Ja.
Du kennst ja eben die Idee des Smart Homes, dass du wirklich alles über das Handy regelst. Ja. Abgesehen davon, dass es nie ganzheitlich funktioniert, fragst du dich doch dauernd, ey, scheiße, wie ging's nochmal?
Ja.
Es wäre mir lieber, ich würde hier reinkommen und einfach auf so einen Lichtschalter drücken.
Ich habe anderthalb Stunden gestern Abend versucht, auf meinem Smart TV eine App zu installieren, eine Serie von einem Streamer zu gucken, der jetzt nicht so verbreitet ist wie Netflix und Co. Also es gibt ja jetzt mittlerweile von jedem Fernsehsender auch einen Streamer, und den brauchte ich. Es hat anderthalb Stunden lang nicht geklappt. Ich war in Foren, ich war in dieser Anleitung von dem Fernseher, ich habe den Fernseher restartet, musste mich überall neu einloggen. Ich war so sauer am Ende und hab's dann aufgegeben. Ey, und das wird mir verkauft als Smart TV. Das soll einfach sein und schlau.
Ja.
Das war so dumm und schwierig. So, und wenn wir jetzt diese Cognitive Load Theorie weiter durchgehen, dann muss ich mir vielleicht auch noch klar machen, dass die kognitive Load, also die Belastung, die ich mir da auferlege, wenn plötzlich neue Herausforderungen vor mir stehen, mich auslaugt, dass das richtig Power kostet. Je mehr solcher immer wieder neuen Situationen ich habe, desto weniger kann ich mal runterfahren und in diesem Autopiloten-Expertenmodus durchs Leben gehen. Und das Ganze ist jetzt die besondere Herausforderung, interferiert noch mit meinen Emotionen. Wenn ich also zum Beispiel ängstlich bin, dann oder voller Sorgen im Kopf, dann kann das meine Fähigkeit, dieses Arbeitsgedächtnis abzurufen, reduzieren. Dann wird es im Zweifel schwieriger. Und dann geht die mentale Belastung durch diesen Cognitive Load nochmal höher. Ja, und ich habe die ganze Zeit, als ich das so durchging, gedacht, okay, was ist meine Metapher dazu? Was ist mein Bild? Und ich dachte an Computer. Ist jetzt erstmal, liegt's auf der Hand, aber vielleicht kennst du das auch. Du kaufst dir irgendeinen Laptop und so nach einem Monat oder vielleicht auch zwei fordert er dich auf, irgendein Update zu installieren. Das machst du dann sieht das Betriebssystem plötzlich neu aus und fancy und toll und Farben haben sich ein bisschen verändert und sieht alles schlichter aus. Und nach einem Jahr fragt er dich das dann nochmal und so nach anderthalb Jahren wieder, und dann merkst du plötzlich, ey, der Computer ist total langsam geworden. Ich benutze aber eigentlich dieselben Programme. Und dann muss man sich ja klar machen, auf dem Computer laufen die ganze Zeit Prozesse im Hintergrund und diese Updates. Und da schloss sich für mich der Kreis zu unserer Gesellschaft. Die werden ja von den Computerfirmen, und da bin ich sicher, auch so gemacht, dass du immer neue Hardware brauchst. Apple ist ja da ganz groß drin. Selbst ein Handy kaufst für 1200 Euro ein MacBook und weiß genau, ich kann irgendwann nicht mehr das Update da drauf spielen, was dann Sicherheitslücken provoziert, wo Programme nicht mehr gehen. Weil wenn ich das machte, würde der Computer plötzlich nicht mehr laufen. Der tat es aber vor anderthalb Jahren noch. Und das heißt, es ist die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund, was zunimmt und zunimmt, wo ich immer mehr zugemüllt werde. Da muss ich jetzt noch den, muss ich jetzt das ganz große Fass mal aufmachen, bin gespannt, was du sagst, wo ich mich immer frage, wem nützt das? Also warum? Warum habe ich den Eindruck, dass unsere Welt immer mehr mich mit Mental Load zumüllt?
Glaubst du, dass es so einen einheitlichen Zusammenhang gibt? Ich glaube nicht. Also einerseits hast du im Bereich Computer, andererseits hast du neue Gesetzgebungen, dann steigt dein Lebensstandard, du hast vielleicht dann auch mit deiner Immobilie zu tun. Ich glaube, so ist die Summe dessen, oder?
Ja, okay, vielleicht. Ich habe ja auch, das ist auch jetzt mal eine steile These von mir, kann ich jetzt nicht irgendwie belegen, ist einfach nur so überlegt, wahrscheinlich so wie die wahrscheinlich so wie die Verschwörungstheoretiker da sitzen.
Ja, ja, genau, daran habe ich mich sehr erinnert.
Ja, okay, aber man muss ja noch Hypothesen aufstellen dürfen. Du kannst sie ja damit mir wieder auseinandernehmen und wir sind ja hier faktenbasiert, wenn wir dann irgendwann widerlegt werden, schmeißen wir doch über Bord. Also meine Idee war aber, wahrscheinlich gibt es das nicht irgendwie zentral gesteuert, dass irgendwo im Hintergrund ein Komitee, was heißt wahrscheinlich, natürlich nicht sitzen da irgendwo die CEOs von Apple, Google und Smart Home Dienstleistern und sagen, komm, wie können wir die Leute so richtig überlasten? Aber ich glaube schon, dass diese Unternehmen massiv davon profitieren, dass wir belastet sind und zunehmend belastet sind, indem sie uns dann Entlastung versprechen. Mit irgendwelchen Apps, mit Slacks, mit Google Teams, wo ich dann online arbeiten kann, mit Apple Cloud, wo ich alles immer und überall gespeichert habe. Was aber in Wirklichkeit nur dazu beiführt, dass im Großen und Ganzen zusammengenommen mein Leben komplizierter wird und überhaupt nicht einfacher. Ich brauche dann immer ein geladenes Handy, um meinen Lichtschalter zu bedienen, wenn der mit meinem Handy verbunden ist. Und weil Apple aber Sachen einbaut, dafür wurden ja schon mal verklagt, dass die Batterie immer schneller leer geht und du wieder ein neues Handy brauchst, bin ich irgendwann gestresst und genervt, weil ich meinen Lichtschalter nicht mehr bedienen kann. Oder ich brauche einen neuen Handyvertrag, weil ich plötzlich merke, ey, früher mit 3 GB bin ich perfekt durch den Monat gekommen. Jetzt muss ich im Urlaub alle 2 Wochen 4,99 € einen Data-Snack dazu. Was für ein Begriff überhaupt? Ja. Weil mein mobiles Netz nicht mehr reicht, meine mobilen Daten. Ich rede mich in Rage. Verschwörungstheoretiker in mir tobt. Aber das ist so ein bisschen mein Zwischenfazit gewesen im Hinterkopf.
Ich sitze hier gerade grinsend auf dem Sofa, weil
ich dachte, du liegst im Bett.
Nee, ich entwickle mich, Evolution. Nein, so einerseits klar, gibt es sicher die Abteilung, um jetzt bei Apple zu bleiben, dann gehen wir auch gleich wieder weg von Apple, die sagt, wir müssen alle 2 Jahre neues Handy verkaufen, deshalb sieht man zu, dass sie der Akku da in der Leistung abbaut. Andererseits gibt es aber wahrscheinlich, die Entwickler wollen ja wahrscheinlich erstmal Gutes. Ne, da wird eine App entwickelt, wo sie alle sagen, ah, das ist ja gut, da wird der Leon dran erinnert, dass er alle halbe Stunde trinken muss und dass er sein Bahnticket jetzt auch auf allen Geräten verfügbar ist und so. Das steckt ja erstmal eine gute Idee dahinter. Und ich glaube, das geht ja bei vielen Sachen so. Auch die Idee des Smart Home, da steckt ja eine gute Idee dahinter. Und wenn du das so als erstes mal irgendwo siehst, als Grafik, denkst du, ja, das ist es, super, ne? Ja. Im Landeanflug auf Münster kann ich schon bei mir zu Hause den Springboden einschalten.
Ja.
Also ich will mich jetzt, wir rennen uns fest in dem Thema, will ich aber auch nicht. Aber ich glaube so im Großen und Ganzen, oder Gesetzgebung, nehmen wir Gesetzgebung. Dann gerade in Münster, wo mit engagiertem Bürgermeister und hohem Anteil der Grünen, da wird versucht, dass so dieser Wildwuchs im Baubereich so ein bisschen Einhalt geboten wird. Dazu braucht es Verordnungen und Gesetze. Dadurch wird alles komplizierter. Oder Mülltrennung beim ganz einfachen Thema. Früher hast du einfach alles in eine Tonne gedonnert. Durch Mülltrennung musst du dir schon wieder Gedanken machen.
Okay.
Und so weiter und so fort.
Mülltrennung ist eigentlich mein perfektes Beispiel. Mülltrennung nervt mich auch total und dann denkst du dir, Mann, ich will am liebsten den Müll einfach da reinschmeißen und ist ja auch ekelhaft, den Müll anzupacken und bei uns in der WG den Müll kannst du vorstellen. So, und dann habe ich letztens einen Podcast gehört von, ich glaube, SWR2 Wissen, hier schon oft gelobt, wo die in Kalifornien sich die Mülltrennung Mülltrennung angeguckt haben. Und da arbeitet man daran, dass man nur noch zwei Arten von Müll unterscheiden muss, nämlich feuchten und trockenen. Wo du denkst, hä? Ja, aber die haben so Systeme erarbeitet, wo dann der Müll einfach da reingeschmissen wird und dann irgendwo so geil aufbereitet werden kann, dass sie nur noch sagen müssen, all dieses feuchte Organische, wie so eine Bananenschale oder eine Apfelkitsche oder von mir aus auch einen Teebeutel, das kommt da rein. Und alles andere, was trocken ist, wie jetzt eine leere Spüli-Packung oder eine Zeitung, kannst du da reinschmeißen, das kriegen wir schon auseinandersortiert. Und dann denke ich mir jetzt, okay, was ist die deutsche Lösung? Ja, diese fancy Joghurts, die ich jetzt esse, die nur noch aus Soja sind, die verkaufen mir dann einen Becher, wo ich das Papier abmachen muss außenrum, den Aludeckel, keine Ahnung, muss ich wahrscheinlich zum Wertstoffhof bringen und den Plastikbecher dann am Ende,
gutes Beispiel,
den soll ich dann in den gelben Sack schmeißen. Das nervt wie Hulle. Auf wessen Schultern lagert dieses Unternehmen und von mir aus all die Joghurthersteller, die keinen Bock haben, sich da mal eine coole Lösung zu überlegen, die Verantwortung, den Mental Load, ja, laden die bei mir ab. Und dann habe ich nur eine Wahl. Ich kümmere mich nicht drum und fühle mich arschig oder ich kümmere mich drum und habe voll den Hallas. Noch ein Beispiel, weil mich das wirklich aufregt, als wir jetzt nach Mallorca geflogen sind. Du hockst im Flieger und denkst, habe ich eigentlich den billigsten Platz bekommen? Vorher alle Vergleichsportale gecheckt, ne? Und jeder denkt ja am Flieger, ich habe so viel alles hier abgecheckt und beim Hotel auch. Ich bin der Allerschlauste und ich habe hier den billigsten Platz bekommen. Das geht ja nicht.
Ja. Ne? Was ein Rattenrennen, oder?
Ey, das ist so ein Rattenrennen. Und warum haben wir zum Beispiel bei ganz vielen Sachen immer so, dass du als Neukunde den Mega-Bonus bekommst? Hier, 400 Euro Rabatt sofort, noch ein Tablet dazu, ein E-Scooter und sie kriegen auch noch einen Massagegutschein. Und wenn du als Kunde da schon 3 Jahre bei deinem Handyanbieter bist, kriegst du einen feuchten Teebeutel geschickt und denkst dir, was wollt ihr? Ja, die zwingen dich, dass du permanent wechselst. Damit zwingen die dich in diese Vergleichsportale, wo du denkst, boah, sind die praktisch. Aber eigentlich könnte man sagen, Alter, wenn es die Vergleichsportale nicht gäbe, könnte mir vielleicht mein Handyanbieter sagen, schön, dass du seit 3 Jahren bei uns bist, jetzt buchen wir dir nicht 5 Euro ab, wenn du mal ein Gigabyte mehr brauchst. Ende meines Aufregens. Aber da fließt ja, für mich, da ist meine Verschwörungstheorie im Hintergrund, dass ich sage, niemand setzt sich da aktiv hin, da ist kein Bill Gates, der Chips einpflanzt, aber da ist ein System, das sich selber verstärkt. Ich schmeiß dir immer mehr so Mist hin, indem ich dir das als Möglichkeiten verkaufe und dann brauchst du immer mehr Möglichkeiten, um mit dem Mist klarzukommen.
Ja, aber ich meine, es war ja ein flammendes Plädoyer und welcher Regisseur wäre jetzt, wenn jetzt Schnitte auf die Geschworenen und auf die Gesichter großgezogen. Das war ja nur stellvertretend für eben auch alle anderen Themen. So, zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wir wissen ja, jetzt haben wir uns viel drüber unterhalten, wie sowas entsteht, wo das herkommt, was dich nervt, wie die Verteilung ist zu Hause. Kommen wir auf unser eigentliches Thema, die Überforderung, die ja offensichtlich so gut wie jeder spürt.
Ja.
Vielleicht Bill Gates nicht, weil der sein Assistent mit der Tasche hinten dran läuft und der regelt alles. Ich sag's ja, es gibt ja gar keine echten Statussymbole mehr heutzutage, außer der Personal Assistant.
Ja.
Aber wer kann sich das schon leisten? Vor 1,5 Jahren habe ich mich ja mal mit dem Gedanken getragen, ins Hotel zu ziehen.
Ernsthaft?
Ja. Wir hatten eigentlich sogar schon einen Vertrag gemacht.
Nein.
Ja.
Wie Udo Lindenberg daneben, oder?
In Köln, ins Savoy Hotel.
Weil nein.
Weil das schon zweites Zuhause war. Und ja, das hätte natürlich vieles vereinfacht.
Ich wollte gerade fragen, was hättest du dir davon versprochen?
Ja, ich hätte mich um den ganzen Alltagskram nicht kümmern müssen.
Okay, Frühstück, Putzen, Bett beziehen.
Gleichwohl wäre ich wahrscheinlich zusätzlich verblödet. Jetzt wieder deine Theorie, um zu verblöden, muss vorher was da sein. Aber sagen wir mal, das Restieren, das ich noch hatte, wäre noch weiter geschrumpft.
Ja.
Und ich bin so dankbar dafür, jetzt kommt der positive Aspekt vom Mental Load. Ich bin so dankbar dafür, dass ich diese Anforderungen jetzt habe und dass ich mich dem auch stelle. Und ich habe dir lang und breit erklärt, dass ich vor 2 Jahren zum ersten Mal überhaupt bewusst in den Supermarkt gegangen bin.
Ja.
Und das tut mir so gut. Scheiße, ne?
Die Mutter mit dem einen Kind im einen Arm, dem anderen schreien in dem anderen, die gerade die Impfpässe zusammensucht, während Fatih auf der Arbeit ist, wird dir jetzt wahrscheinlich gerne einen Schnuller an den Kopf schmeißen.
Ja, völlig zu Recht, absolut zu Recht. Ich weiß auch, wie privilegiert ich da bin und das
ist. Es sei dir ja vergönnt, aber ich finde,
Ich sehe das doch auch. Ich sehe das doch auch. Ich sehe doch auch, dass alle überfordert sind. Und wie gesagt, ich spüre das ja auch mit den ganzen Schreiben, die jeden Tag kommen. Und wie ich eben schon sagte, Grundsteuer und Notar und Versicherung. Von Versicherung kommen so absurde Schreiben.
Wahnsinn.
Gerade jetzt in meinem Lebensalter, wo man jetzt schon auch einiges abgeschlossen hat, was vielleicht auch teilweise jetzt schon fällig wird, da kommt dann immer so da wirst du auf den neuesten Stand gebracht und so. Das ist ja wahrscheinlich gesetzlich so vorgeschrieben, auch das, was ich meine. Aber es macht mich wahnsinnig. Und du musst ja entscheiden, was werfe ich weg, was kann ich behalten?
Hey, du verstehst es ja nicht. Du liest das durch und du verstehst es nicht. Und dann denke ich mir immer schon so, okay, du hast Abitur gemacht, studiert, promoviert und sitzt jetzt hier mit einem Versicherungsschreiben mit 32 Jahren und denkst, Mama, hilf mir, nimm mir das ab. Ey, völlig überfordert.
Kennst du das Buch Simplify Your Life? Das ist so ein Selbstmanagementsbuch, das gibt es glaube ich schon 20 Jahre.
Ja.
Das ist so eine Anleitung zur Vereinfachung des alltäglichen Lebens. Ich habe mich da irgendwann mal durchgequält.
Ja.
Und das war auch ganz gut, aber es ging darum, mit allem, was du dir weiter anschaffst, mit allem, mit jedem Vertrag, den du unterschreibst, mit jedem neuen Handy, was du dir anschaffst, verkomplizierst du ja dein Leben. Und wenn wir heute über Mental Load sprechen und wir wollen ja Lösungsansätze bieten, dann merkst du doch schon dabei, wie ich es ausspreche, dass das natürlich auch ein großer Teil der Lösung ist.
Ja,
die Dinge vereinfachen.
Safe.
Oder da gibt es doch wahrscheinlich auch sehr viel in der Wissenschaft, dass mit allem, was du dir ins Haus stellst, kaufst, abschließt, einfach alles komplizierter machst.
Alleine mit der Wahl. Die Auswahl zu haben, ist bereits Belastung. Ne? Du stellst Leute vor 5 Erdbeermarmeladen, dann wählen die sich eine aus, die sie anspricht. Du stellst Leute vor 20 Erdbeermarmeladen und die kommen nicht mehr klar. Das gilt bei Beruf, bei Partner, bei Stadt, in der du wohnen möchtest und so weiter, natürlich nochmal oben drauf. Atze, was hältst du von folgender Idee?
Ja, warte, ich habe ein kleines kleiner Schmankerl, so, weil du sagtest, bei dem Partner, den du gewählt hast. Entscheide dich doch einfach, bei diesem Partner zu bleiben.
Ja?
Schon hast du den Bereich deines Lebens abgehakt.
Nicht noch Mental Load bei der Liebe. Nein, ich wollte vorschlagen. Ich
will gleich eine Notiz machen. Es könnte eine schöne Nummer werden.
Ja. Ob wir hier abbiegen in Richtung, was können wir jetzt ganz praktisch tun, um mit dieser verdammten Belastung und diesem unsichtbaren Zeug, was uns alle bremst, auffällt, umzugehen. Würde aber vorschlagen, vorher einmal zurücklehnen, Fenster auf, durchlüften, kurz ganz Werbung klar. Und dann werden wir hier praktisch.
Das Psychologiestudium hat sich gelohnt bei dir. So, tata, es ist wieder soweit. Unser Werbepartner, den ihr schon wirklich von uns kennt. Wir sind's im Fanclub, im Gedachten zumindest. Es geht um die Coro-Drogerie.
Yes. Wenn ihr irgendwo Bock habt auf wirklich gute Lebensmittel, die nachhaltig verpackt sind, die direkt von den jeweiligen Erzeugerinnen und Erzeugern mit möglichst wenig Umwegen an euren Tisch kommen, dann seid ihr bei Coro Drogerie genau richtig. Die gibt's jetzt übrigens auch, wer Lust hat, sich das Ganze mal vorher anzugucken, in immer mehr DM-Märkten in Deutschland,
habe ich letztens gesehen. Also, es gibt das auch bei Edeka in Hamburg zum Beispiel. Ich stand ganz schön begeistert vor dem Regal.
Wer Bock hat, kriegt beim Online-Shoppen 5% Rabatt mit unserem Code und der heißt Fühlen. Nochmal 5% auf den kompletten Einkaufskorb und wir sagen entsprechend wie immer. Tausend Dank, Coro, dass ihr uns hier so gut ernährt. Jetzt müssen wir brauchen Butter bei die Fische, oder?
Ja, eben. So. Unsere Probleme haben wir jetzt genug beschrieben und das kennt auch jeder. Aber was tun? Das ist ja immer die Frage. Was?
Fangen wir doch mal an im Pärchenbereich oder gerade bei diesem angesprochenen, weil es glaube ich wirklich einfach Millionen Leute betrifft, diese Ungleichheit in Beziehungen.
Ja.
Was haben wir da?
Betrifft nicht nur Pärchen. Das Pärchen ist ja die kleinste WG, betrifft auch alle WGs, um es allgemeiner zu machen. Aber am Beispiel Pärchen lässt es sich gut zeigen, ne?
Yes.
Und das würde ja eure WG jetzt auch wirklich betreffen. Ihr setzt euch zusammen und benennt das erstmal. Darum geht's doch erstmal, oder nicht?
Doch, stimmt.
Was ist hier eigentlich los?
Ja. Und wenn ich den anderen jetzt von dem Begriff Mental Load erzählen würde, vielleicht dem Typen, der noch nie was bei uns gemacht hat, und sagen würde, hör mal, du, ich bin die ganze Zeit kurz davor, den Namen zu sagen, aber ihn kennt ja eh hier keiner. Wäre auch gemein. Nein, also hör mal, pass auf, ich wollte dir mal Mental Load beschreiben, habe ich da im Podcast gehört, könnte ich ja tun und dann geht's los und jetzt lass uns mal, ich finde das immer so spießig sowas, aber schwarz auf weiß, da ist ja in der Psychologie oft ein Trick, in deinem Kopf existiert irgendwas so unbewusst oder irgendwo im Hintergrund wabert das, benenne es schwarz auf weiß und da ist Schreiben eben gnadenlos, weil beim Schreiben gibt's kein Rumgeschwurbel und kein, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll, sondern man schreibt's hin, dass man sich wirklich ein Blatt nimmt und sagt, ey, ne, was so sind eigentlich, was ist unsere Verteilung? Ja. Und vielleicht mal als allererstes in Prozent, kennst du diese Spielchen, die auf Hochzeiten gerne gemacht werden, wer macht eigentlich mehr Abwasch, ne? Und dann wird so hochgehalten, Rücken an Rücken und dann ist es unterschiedlich und alle lachen. Das ist das im Prinzip.
Ja, wer macht wie viel, ohne die Hochzeit, ja.
Wer macht wie viel Prozent der Aufgaben? Also ich würde dann hinschreiben, bei uns in der WG von mir, von meinem Anteil von mir aus 25%, die anderen drei schreiben auch 25% hin und wenn der dritte dann 0% hinschreibt, haben wir es völlig klar. Wahrscheinlich der fünfte. Und wenn der fünfte dann auch 0% hinschreibt, sind es 100%, die sind klar verteilt. Wahrscheinlich wird es nicht so klar sein, die Prozentwerte passen nicht zusammen, aber sich das überhaupt mal klar zu machen, wer macht hier eigentlich wie viel und wie gucken wir beide da drauf?
Ja, absolut, fühle mich hier schon ertappt.
Ich auch.
Weil ich es ja gut gemeint habe, hätte ich jetzt so frei heraus gesagt, bei uns ist 50-50, aber wenn ich es hinschreiben müsste, wäre es 70%, meine Freundin, 30% ich. So ehrlich muss ich sein.
Und du feierst dich für Schränke auswischen, ne?
Nicht für zu vergessen. 30%, ja.
Ja.
Wenn ich was kann, ist das mich selber abfeiern, ja.
In jeder anderen als der WG-Konstellation, die ich schon leben durfte, war es bei mir genauso.
Aber das stimmt, sobald man es hinschreibt, sieht es ganz anders aus. Ja, auch jetzt für mich schon.
Man kann es ja weiter aufdröseln, dass man sagt, komm, auf dasselbe Blatt, auf die Rückseite schreiben wir uns da eine Liste, was sind denn die typischen Aufgaben, die immer wieder anfallen und erledigt werden müssen. Und das klingt jetzt so nach Putzplan. Okay, aber wenn man doch das Thema hat, das ist hier nicht ganz gleich bei uns verteilt und Sachen fallen hinten runter, einfach mal benennen und dann vielleicht nicht nur so Sachen hinschreiben wie Bad putzen und Wäsche waschen und vielleicht den Müll rausbringen, sondern auch dieses Ganze auf so einer Metaebene drumherum. Wer hat das eigentlich im Blick, dass die Waschmaschine läuft? Wer guckt eigentlich, dass wir Waschmittel da haben? Ne? So und so weiter und so fort. Wer ruft hier eigentlich den Klempner an, wenn die nicht richtig angeschlossen ist und ein bisschen Wasser auf dem Boden läuft? Dass man sich da vielleicht wirklich mal in diese endlose Liste reingibt und auch versucht, so erschöpfend wie möglich alles aufzuschreiben, um überhaupt mal zu checken, dass die Aufgaben sichtbar werden und man sich vielleicht dann auch fragt, in welcher Regelmäßigkeit müssen die gemacht werden, ohne dass überhaupt mal jemals jemand von uns darüber gesprochen hat.
Ich glaube, da wird so viel klar schon auf diesem Wege.
Ja.
Und es nimmt auch so viel Druck. Ja. Und darum geht's ja, diesen Druck abzubauen. Ja, und man sieht ja schon, oder wenn man sich vorstellt, dass man es genauso macht, wie wir es jetzt beschrieben haben, dass derjenige, der am meisten unter dem Mental Load leidet, und darum geht's ja heute, dieses Leid so ein bisschen zu verringern, am besten sogar wegzunehmen,
ja,
dann muss man sich auch ganz gezielt darüber unterhalten, wie können wir das langfristig umverteilen.
Jo.
Ja. Man kann sich ja jetzt schon vorstellen, wie derjenige, der den höchsten Druck hat, allein dadurch, dass er sich verstanden fühlt, etwas entlastet wird.
Safe, das finde ich halt auch. Wie gesagt, für mir persönlich, ohne jetzt mal dieses Thema Beziehung oder WG da reinzubringen, mir ging es schon besser, als ich davon gelesen habe.
Ja.
Wirklich, wirklich. Ja. Und vielleicht kann man dann ja noch sich vor Augen führen, wenn man sagt, ey, ich brauche langfristig, um hier was zu verändern. Das sind ja eingespielte, wenn nicht sogar festgefahrene Systeme, in denen wir da leben. Und daran zu rütteln, wird ja vor allem im Zweifel bei den Personen, die vielleicht eher die Nutznießer des Ganzen sind, ich nenne nochmal unseren WG-Bewohner, ja, mal aus der Komfortzone rausholen. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn das schon so tradiert ist, daran dann was zu verändern, das braucht einfach Zeit. Und deswegen finde ich, ist dieses langfristig Überprüfen, was du gerade gesagt hast, wo stehen wir und vielleicht auch immer mal wieder überprüfen, dass man sich dafür eine Zusage macht, ey, wenn du es nicht misst, dann verändert sich nichts. Das lernst du in jedem Unternehmensprozess und das kannst du hier drauf doch auch übertragen. Dann musst du halt sagen, ey, wir versuchen das jetzt mal, die ersten drei Wochen, wir warten gar nicht erst einen Monat, aber nach drei Wochen sprechen wir nochmal und drei Wochen später nochmal und drei Wochen später nochmal. Und wenn wir dann merken, ey, in welche Richtung geht das hier, dann können wir vielleicht die Frequenz reduzieren, damit das jetzt auch nicht so ein obernerviges Zusatzthema wird, was man noch im Mental Load hat. Aber dass man überhaupt sagt, ich mache ein Monitoring mit da rein, was möglichst am Anfang hochfrequent ist, das ist essentiell. Sonst schlappt dein Hirn sofort wieder auf diese eingetretenen Trampelpfade, die eh schon in deinem Hirn sind.
Ja, und es geht ja gar nicht um eine 50-50-Verteilung. Allein dadurch, dass du zu zweit oder vielleicht in der WG an dem Thema arbeitest, werden alle automatisch nicht mehr so viel verschieben, sondern den Brief sofort öffnen. Und sofort überprüfen, betrifft uns das ja als WG, wen betrifft es, können wir das schnell erledigen oder ist es komplett überflüssig?
Das ist nochmal das, was wir eben auch hatten, genau, mit dem, ey, ist bitte jetzt nicht da päpstlicher als der Papst am genauen 50-50 schrauben, weil erstens leben wir unterschiedlich und für manche ist vielleicht dann 60-40 völlig okay und andere denken, nee, ich möchte aber 55-45 haben, fein, und vielleicht gibt es auch irgendwelche Perfektionisten, die wollen dann beide 55% bis über 110 sind haben, ist ja alles okay, aber man sollte halt schauen, dass man sagt, es ist vor allem die Zufriedenheit mit der Aufteilung, die entscheidend ist. Ich muss den Eindruck haben, hey, ich bin damit zufrieden, wie die Arbeit hier aufgeteilt ist. Das hat die New York Times nochmal schön zitiert in einem großen Artikel, den wir euch gerne auch verlinken, wo die sagen, Studien zeigen, dass je näher ich an der idealen Aufteilung bin, die wir uns vorstellen, desto mehr Zufriedenheit, eheliche Zufriedenheit entsteht in so einer Zweierbeziehung. Und ich finde, das kann man sich vorstellen. Es muss nicht perfekt aufgeteilt sein, sondern es muss zur Zufriedenheit von beiden Leuten passen, und zwar wirklich zur Zufriedenheit von beiden.
Ja, das ist der eine Aspekt, dass sobald man sich verstanden fühlt, man ja automatisch zufriedener ist. Aber eben auch das durch dieses regelmäßig drüber reden und vielleicht die Dinge aufschreiben, man die Sachen auch besser erledigen kann. Auch das nimmt ja den Druck.
Ja. Geht, ne?
Für jeden Beteiligten.
Ja. Lass nochmal ganz egoistisch werden, raus aus der Zweierkonstellation, die ja immer schon jetzt hier ganz wichtig war, das haben wir gemerkt, gerade bei diesen verdammten Gender-Themen, die uns zum Glück ja auch an vielen Stellen immer mehr beschäftigen, aber die wahrscheinlich auch die meiste Veränderung, die krasseste Veränderung brauchen, Kleinigkeiten für uns alle selber, unabhängig von Partnerin, Partner oder WG. Was kann ich machen? Du hast gerade schon das Buch angesprochen, da würde mich interessieren, ob du da noch Einsichten draus hast, um zu sagen, ey, mein komplexer, überladener Alltag, da schmeiße ich mal Sachen raus, das wird einfacher.
Naja, also grundsätzlich kann sich ja jeder vorstellen und nickt innerlich, wenn man sagt, entrümpel dein Leben. Da gibt es zig Ratgeber, dies war jetzt damals so eine Welle, die so weitere Aufräumbücher dann noch mit sich gebracht hat. Aber das beste Beispiel im Buch war halt, wenn du irgendwo wohnst und fängst an, so Sachen auf deiner Treppe abzuladen. Ja, und da kommt, und das kennt jeder. Jo, also die eine Stufe, da kommt die Post hin, die so reinkommt, die andere Stufe die Pakete und dann vielleicht noch ein paar Schuhe und so. Und je mehr du da hinstellst, desto schwerer kommst du die Treppe hoch. Und so muss man sich das vorstellen. Also wichtig ist jetzt erstmal, dass du, wenn du sagst, ja, ich will mein Leben entrümpeln. Mhm. Wofür brauche ich das? Jeder hat Sachen im Schrank, die hast du, ich weiß gar nicht, diese, ich glaube, eine japanische Autorin ist das, die.
Ja, Kondo.
Kondo, die uns allen sagt, zum Beispiel, alles, was du ein Jahr oder ein halbes Jahr nicht in der Hand hattest, brauchst du nicht. Das sind ja so, sind ganz simple Sachen, und so simpel funktioniert's ja auch. Und dann musst du vielleicht erstmal eine Gliederung machen, also erstmal Sachen, Dinge. Dann Geld, wo du Ordnung reinbringen willst, in deine Zeit.
Ja.
Gesundheit.
Ja.
Mitmenschen, auch ein ganz wichtiges Thema. Es kam vielleicht gar nicht richtig zur Sprache.
Ja,
hier.
Stimmt.
Manchmal fühlst du dich wirklich auch über deine ganzen Freunde und Bekannten überlastet.
Ja, und auch Nicht-Freunde, ne? Wo du weißt, der hat mich zum Geburtstag eingeladen, ich habe null Bock. Und dann muss ich ein Geschenk besorgen. Ja, okay, total wichtig. Thema Schluss machen in Freundschaften hatten wir ja hier schon.
Ja, ja, dann dein Partner ist ja eh klar. Aber jetzt kommt's. Du selbst auch. Wie belastest du selber dich, dein Erleben, dein Bewusstsein? Nehmen wir dich mal heute, dass du durch deine Aufgabe, die du heute hattest und dass du früh aufstehen musstest, hast du schlecht geschlafen. Das macht dein Leben schon wieder komplizierter. Ich habe total schlechtes Gewissen, dass ich den Termin so früh gelegt habe, weil es bei mir nicht anders ging. Passiert mir nie wieder, aber... Fangen wir mal da an.
Wenn ich dich angerufen hätte gestern Abend, hätte gesagt, oder gestern Nachmittag, immer... Oder noch besser letzte Woche, wenn ich gedacht hätte, ey, ich klar, jetzt das würde dir gut passen, aber ich weiß genau, wenn ich so frühe Termine habe, ich mit 7 Uhr aufstehen, was ich ja früher in der Schulzeit irgendwie immer musste, aber wo ich echt von, was mir noch nie gepasst hat, irgendwie zu meinem Schlafwachrhythmus, da hätte ich dir doch sagen können, das passt nicht. Aber nein, ich will kurz den einfacheren Weg, stimm dir zu, provoziere keinen, was heißt Streit, ne, aber provoziere gar keinen, auch nur kleinsten Konflikt, und dann kriege ich die Quittung später. Und da machst du mir gerade so einen Punkt auf, weil ich denke, ey, da hätte ich doch einfach direkt sagen können, hör mal, lass uns das bitte, dann lass uns doch ein bisschen später aufnehmen, passt dir das irgendwo in der Pause? Und du wärst ja der Letzte gewesen, der dann nicht mit überlegt hätte, wie geht das?
Ja, ja. Ne? Aber nehmen wir jetzt nur mal dich, das ist doch wirklich, du bist ja ein Paradebeispiel, fällt mir jetzt gerade mal so auf. 32.
Bin ich auch mal für was gut. Ja, 32 und was?
32, so, du strebst dermaßen nach vorne, das ist ja auch irgendwie in dir, und du bist ein sehr wacher Geist und bist sehr neugierig und fängst sehr viele Projekte an und willst ja auch und das. Aber wir sehen auch bei dir, dass du manchmal so zugestellt bist, dass du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst, ne?
Jung.
So, jetzt haben wir letztens, als es um Entspannung ging, drüber nachgedacht, kannst du etwas an Entspannungstechniken lernen, vielleicht meditieren, sogar, ich sage jetzt das böse Wort, Spiritualität in dein Leben bringen. Und das fängt mit dir an. Und da sind wir jetzt genau auf dem Punkt des Mental Load. Es fängt in dir an.
Ja.
Und nur du kannst es ändern. Alles, was ich vorher gesagt habe, ne? Man muss die Dinge regeln, Geld, Zeit, vielleicht hast du zu viel im Schrank liegen, Gesundheit. Mhm. Es fängt in dir an, der Mental Load. Du wirst nie von den anderen erwarten können, dass die deine Überforderung lösen. Das kannst nur du.
Es ist gut, dass du es nochmal so klar sagst, ganz ehrlich. Also auch für, man denkt jetzt ja, vielleicht haben wir hier schon öfter auch so einen Spaßernst draus gemacht, dann wie ich auf die Sachen gucke, aber das halt ja definitiv total bei mir nach, was du sagst und auch mit diesem, was du mir letztens in der Entspannungsfolge gesagt hast, habe ich auch mit dem Urlaub nachher lange drüber nachgedacht, als du meintest, das wurde von den Krankenkassen erfunden, damit der Arbeitnehmer dann wieder besser funktioniert. Wenn ich jetzt diese Entspannungssachen und was auch immer du mir da alles vorschlägst, Meditation, von mir aus noch hier irgendwas mit Religion oder sowas in mein Leben lassen würde, mit dem Ziel, ey, dadurch will ich einfach nur dann noch mehr schaffen können und noch effizienter sein, dann habe ich es ja schon im Kern missverstanden.
Ja.
Und das war für mich auch der erste Punkt, den ich hier ganz groß für mich notiert habe auf der Liste. Weniger. Alles andere ist ein dran vorbei versucht, ne? Oder ein fauler Kompromiss. Ich brauche das Marie Kondo-Buch, um meine Bude aufzuräumen, damit ich hier nächste Woche noch effizienter an meinem Schreibtisch arbeiten kann, weil der endlich mal wieder aufgeräumt ist. Ja, ist auch ein Gedanke und ist auch legitim, aber ich glaube, wenn man sich überhaupt schon in diesem Leben überlastet fühlt, zu viel Load auf deinen Schultern ist, dann ist es einfach weniger. Und ich hatte das letztens in einem Kurs, den ich gegeben habe, wo ich gesagt habe, Leute, Nein sagen, Thema rote Linien und Burnout, das können wir nicht, ne? Und da haben wir so große Schwierigkeiten, aber das ist es, was du schaffen musst. Und da habe ich dann erzählt, dass ich das zum Beispiel immer mehr mache und habe dazu noch gesagt, dass ich manchmal dabei lüge. Und da waren die so, hey, der Psychologe empfiehlt uns jetzt zu lügen. Und ich finde das aber völlig legitim, dass du bei so zum Beispiel Anfragen, hör mal, könntest du da noch kommen, könntest du das noch machen, da kriegst du ja dann, und im Privaten, ne, hast du nicht Lust noch da mit dabei zu sein, dann sage ich manchmal einfach, da kann ich nicht, ohne dass ich meinen Kalender geguckt habe, einfach nur, weil ich weiß, das will ich eigentlich nicht wirklich und mache mir das Nein sagen etwas leichter, weil es uns so schwer fällt. Aber am weniger führt aus meiner Sicht kein Weg vorbei.
Das ist der Grundgedanke für alles. Also wenn wir das nicht berücksichtigen, können wir noch so viel Ratgeber lesen, du kannst noch so viel wissenschaftliche Studien hier zitieren, dann kommen wir da nicht hin. Du kommst alles, aus dieser Überforderung sonst nicht heraus.
Alles drumherum ist nett und kann hier und da wie so eine Schraube an einem Motor, die nochmal nachziehst, helfen. Ja. Aber wenn du versuchst, einen 50 PS Motor da langfristig in deiner alten Schrottkarre auf 140 zu treten, dann gibt's Probleme. Und das ist einfach dieses, ich sage, das ist für mich auch mittlerweile die Kernfrage, wo geht weniger? Und jetzt vielleicht kommen wir mal zu den Schrauben, die ich noch so drumherum stellen würde. Ist es bei mir zum Beispiel, dass ich jede Erleichterung, potenzielle Erleichterung challenge. Also was bringt die mir wirklich? Ne? Mir hat mal ein sehr, sehr berühmter, erfolgreicher Medienmensch gesagt, als ich ihn gefragt habe, also vor der Kamera steht der, warum haben Sie eigentlich kein Management? Weil es so um Terminfindung ging, weil wir einen gemeinsamen Termin hatten. Und dann sagt er mir, nee, Leon, oder Herr Winscheid, das macht mir nur noch mehr Aufwand. Dann beantworte ich das lieber kurz direkt und hab's aus dem Kopf und fertig. Natürlich hat der irgendwie ein Büro drumherum und da gibt's auch ein Sekretariat, das sich um irgendwelche Termine kümmert, aber so jemanden, wie du es dir vorgestellt hattest, so ein Assistent, der die ganze Zeit mit der Tasche hinter dir herläuft, meinte der nein. Und ich gucke mit dieser Einsicht auf, jetzt, weil ich habe natürlich keinen Assistenten oder sowas, aber auf jede potenzielle Erleichterung, was bringt die mir wirklich? Dann werden mir immer so Apps vorgeschlagen, gerade von den Startup-Leuten um mich herum, die dann sagen, hier, wir haben ja total praktisch so Slack ist so eine App, meine ich, heißt die, wo du so Räume einrichtest und verschiedene Workstreams koordinieren kannst und bla, bli, blub. Und ich denke, ja, super. Und dann brauche ich noch dazu Google Hangouts und dann, weil wer anders Google Hangouts nicht hat, noch Microsoft Teams und das hat eine ähnliche Funktion. Und es kommt dann immer so, ich denke, davon nehme ich so wenig wie möglich und hinterfrage bei potenziellen Erleichterungen mittlerweile ganz, ganz streng und krass. Ist das wirklich eine Erleichterung? Und komm auf zum Nein.
Ja, Und guck mal, wenn wir es jetzt noch weiterdenken, dann müssten wir ja schon fast sagen, eigentlich ist es ganz einfach.
Ja?
Ja, es ist ganz einfach. Nein, da kommt nichts nach. Es
Ach so.
Ist ganz einfach, weil es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung in dir.
Ja, aber die sind ja oft die schwierigsten. Aber du hast natürlich recht, dass es eine Entscheidung ist. Ich würde aber trotzdem gerne noch sagen, auf dem Weg dieser Entscheidung, weil ich mag das nie, wenn man dann die Leute stehen lässt, dass wir wirklich nochmal praktisch überlegen, was geht noch drumherum. Ja. Also wenn wir jetzt schon mal Nein sagen hatten und weniger vielleicht als Oberüberschrift und vielleicht dann uns zugestehen, dann auch mal bei Terminen zu lügen, um da nicht hinzumüssen und diesen Load drumherum noch zu reduzieren. Das ist zum Beispiel bei immer so, dass ich da manchmal so Vorträge oder irgendwelche Veranstaltungen zugesagt habe, in dem Gedanken, ach, das ist ja erst in elf Monaten.
Ja.
Und es kommt der Tag und dann musst du dahin. Und dann steigst du in den Zug und deine komplette WG geht an den Tag Rennrad fahren und du kannst nicht mit, weil du jetzt nach Niederdollendorf musst und da weiß ich nicht was zu einer Veranstaltung, die total dich nervt. So, ist jetzt auch wieder, sind ja auch an vielen Stellen jetzt hier Luxuspunkte, die wir aufmachen, aber so und ne, vielleicht noch ein weiterer Punkt, dieses Techno-Zeug hier, Lichtschalter mit Handy verbunden, Kühlschrank, ja. Der sich von innen filmt. Es nervt. Dann habe ich mir Boxen gekauft, die über WLAN total toll in verschiedenen Räumen verschiedene Musik abspielen müssen. Ich hatte mich wirklich vor Augen, wie ich hier in Berlin Freunde empfange und denen dann stolz präsentiere. Was heißt, ich hätte so gewartet, bis sie fragen. Ja. Im Wohnzimmer läuft die Spotify Jazz to Dinner Music und auf dem Klo läuft irgendwie so eine andere Musik. Und dann denke ich mir, was für ein Schwachsinn. Und selbstverständlich hatte Spotify als App dafür nicht ausgereicht, weil um auf diesen Boxen verschiedene Räume einzurichten, musste ich Spotify mit der Boxen-App koppeln. Das funktionierte nicht perfekt. Bis ich alle Boxen im WLAN hatte, war ich schon wieder 5 Stunden beschäftigt und am Ende gedacht, was für eine Scheiße. Was für eine blöde Scheiße. Und bei all diesem technischen Zeug, ich meide das mittlerweile wie der Teufel das Weihwasser, wo es irgendwo geht.
Ja. Ziehst du in den Wald.
Doch, ich ziehe ihn. Ja, muss ja nicht. Aber ich habe ja schon gerne Strom, aber der kann ich gerne per Hand den Lichtschalter drücken.
Okay. Ja.
Hast du noch was?
Ich hänge da jetzt so drauf fest. Also ich habe ja eben schon gesagt, es fängt mit dir an. Aber man muss auch tatsächlich drüber nachdenken. Einigen Sachen kannst du nicht ausweichen. Die Rechnungen, die Briefe, die Versicherungsmitteilungen, die kommen. Und dann machst dir da halt an der Stelle einfach, nimm dir mal eine Stunde Zeit, kauf dir Ordner oder mach so Fächer. Das hat, glaube ich, 30 Jahre lang hat mich das entlastet. Ich habe mir einfach mal Fächer gekauft und die beschriftet. Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, Postausgang und ganz wichtig war der Aktenvernichter.
Wegschmeißen.
Direkt weg damit.
Jo, das mache ich auch.
Quasi im Flur schon entscheiden, ist es wichtig oder nicht, und das meiste kann ja eh weg.
Ja, und die Entscheidung nicht aufschieben. Diese Idee, dass du den Mental Load irgendwie reduzierst, indem du dich ihm nicht stellst, das kannst du knicken. Vielleicht ein Punkt dazu, okay, natürlich gibt es bestimmte Bereiche, das habe ich für mich jetzt auch festgestellt beim Thema Handy zum Beispiel. Okay, das kostet mich jetzt, ich glaube, 3-4 Euro mehr pro Monat, dass ich nicht wechsle, nehme ich dann in Kauf. Dann habe ich halt 2 Gigabyte weniger mobiles Datenvolumen als mein Kumpel. Aber wie viel Aufwand wäre es für mich, das zu verändern? Dass man bei bestimmten Punkten auch einfach sagt, ja, das merke ich zum Beispiel jetzt, wenn ich ein Hotel buche, das kostet jetzt 35 Euro mehr, als wenn ich jetzt noch 1,5 Stunden weiter durch Check24 gescrollt hätte. Aber das nehme ich jetzt in Kauf, einfach nur, weil ich dann das los bin und nicht mit dem Gefühl so sehr in Urlaub fliege oder fahre, dass ich denke, boah, habe ich jetzt hier das Billigste und Beste und Tollste bekommen? Weil in diesem Bestreben zu optimieren und das Leben besser zu machen und die tollsten Angebote abzustauben, machst du dir einen Mental Load, der ist so kolossal, dass ich manchmal jetzt einfach sage, ich nehme da Reibungsverlust in Kauf und da habe ich nicht das beste Angebot, aber ich habe es schnell bekommen.
Ja, und ich lege noch einen drauf. Das war in meinem Leben immer so, wenn ich es so gemacht habe, dass ich wusste, ich zahle jetzt hier eigentlich zu viel. Dann habe ich aber durch die Zeit, die ich gewonnen hatte, kam ich auf die tollsten Ideen. Und das Ganze hat sich wieder relativiert. Dadurch, dass ich mich nicht dann 1,5 Stunden noch durch irgendwelche Portale gewühlt habe, hatte ich da viel mehr Zeit, mir vielleicht noch einen genialen Gag auszudenken oder eine andere Idee gehabt. Es hat sich eigentlich immer ausgezahlt. Oder, um jetzt vom Ökonomischen wegzukommen, ich hatte die Zeit, einfach mal irgendjemanden wieder anzurufen, mit dem ein gutes Gespräch zu führen.
Hammer.
Ja. Auch ein Wahnsinnsgewinn.
Total. Ja. Und ich will noch 2 Punkte sagen, wo ich denke, dass wir da uns oft Unrecht tun, untereinander, aber auch uns selbst gegenüber. Wir sollen uns nicht vorwerfen, dass das, wenn wir das Gefühl haben, der Mental Load hoch ist, nur Sorgen in unserem Kopf sind. Also nach dem Motto, ja, mach dir doch nicht so viele Sorgen. Das können uns Freunde sagen oder unser Partner, das können wir uns aber auch blendend selber sagen. Ja. Nein, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es zu viel ist. Und dann ist es legitim, dass Sorgen in unserem Kopf entstehen. Wir sind ja auch die Größen darin, uns dafür fertig zu machen, dass wir uns fertig machen. Dann wirft man sich plötzlich was vor, weil man sich Sorgen macht, ne? Oder macht sich Sorgen, weil man sich so viele Sorgen macht. Auf dieser Ebene sofort ein Cut ziehen. Mach dir klar, dass der Mental Load massiv ist und dass wir eine Welt haben, wo der sicherlich noch weiter steigen wird. Ja. Sich jetzt dann selber einen Vorwurf zu machen, nochmal ein Beinchen extra zu stellen, weil man sich sagt, du machst dir so viele Sorgen, das hilft überhaupt niemandem. Und ein zweiter Punkt noch dazu ist, dieses, wenn du dir Hilfe holen möchtest, dann musst du die wahrscheinlich auch wirklich aktiv einfordern. Und das gilt auch umgekehrt, wenn ich Hilfe jemandem anbieten möchte, zum Beispiel meiner Mutter, weil ich sehe, boah, die geht gerade echt auf dem Zahnfleisch, weil die total viel zu tun hat mit ihren Eltern, pflegen und mit uns als Kindern und weiß ich nicht, im Haushalt und so weiter, dann reicht das nicht zu sagen, ja, du hättest doch was sagen können oder du hättest doch fragen können. Man muss direkt aktiv mit da reingehen und das auch einfordern und auch auf der Metaebene. Es ist nicht nur, dass jemand sagt, hey, ich habe jetzt hier mit dem Handwerker zusammen geguckt, dass die Regenrinne wieder frei ist und das Wasser abfließt. Ja. Das musste auch jemand vorher auf dem Radar haben, dass sie überhaupt vollgelaufen ist. Ne? Also, dass du wirklich ganzheitlich versuchst, das dann auf unterschiedlichen Schultern zu verteilen.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das war ursprünglich mal anders gemeint, passt aber hier trotzdem.
Yes. Ja. Ja, ey, also so für mich noch ein, wir haben ja zum Schluss immer eine kleine Atombombe, wo ich für mich auch in letzter Zeit, als ich jetzt mich den Begriff nicht auseinandergesetzt habe, dachte, das ist auch noch vielleicht jetzt zum Finale ein Punkt, den wir sehr strengen Menschen, die wir doch alle mit uns sind, noch im Hinterkopf haben sollten. Rechne dir was dafür an. Denk nicht, jetzt habe ich mal einen Samstag frei und ich habe ja heute nichts gemacht, weil ich habe nur die Steuererklärung fertig und die Versicherungsverträge nochmal abgedatet und hier die Rechnung überwiesen und 7 Stunden lang die IBAN eingetippt. Nein, dann hast du was gemacht. Ne? Und dann musst du dich nicht schlecht fühlen, weil du denkst, ja, ich hätte aber doch noch so viel mehr Arbeit schaffen können an der Stelle in besserer Zeit, so denke ich dann oft. Nein, das gehört eben dazu und du kommst an diesem Mental Load nur dann vorbei, wenn es dir gelingt, weniger zu machen, aber ein Rest wird bleiben und wenn es gerade viel ist, dann honorier das für dich, dass du da was machst. Mach das nicht klein, was du sowieso drumherum in deinem Leben alles bewältigst.
Nein, feier dich dafür, das ist auch wichtig, ja.
So. So. Atombombe gezündet, viel Mental Load aufgewühlt, erstmal glaube ich, vor allem bei denen, die vielleicht sagen im Kopf, ich habe es gar nicht so auf dem Radar gehabt, gerade in den klassischen Paarbeziehungen, Breadwinner ist der Mann, die Frau macht alles drumherum, glaube ich, muss sich unbedingt der Fokus mal verschieben, da wird dieser Begriff alleine schon Gold wert sein, das haben wir heute hoffentlich auch rausgestellt, wir hatten die Cognitive Load Theorie, um mal zu vergreifen, wie unser Kopf eigentlich als Arbeitsspeicher da mit Sachen klarkommen muss, was massiv fordernd ist und wo alles, was neu ist und zusätzlich dazu kommt, eben Ressourcen woanders bindet und sind dann irgendwann in Richtung Praxis abgebogen und hatten da, glaube ich, gerade einen ganzen Köcher voller Pfeile, wie so oft hier. Und damit doch eine runde Sache geworden oder fehlt noch was?
Ja, denke ich schon. Und nochmal der Appell, ich denke von uns beiden, vereinfache dein Leben.
Ja, sagt sich so, ne?
Ja, aber, ich weiß, es sagt sich so. Und trotzdem ist, du musst ja ein Fundament haben. Und das kann ein Gedankenfundament eben sein, um die Dinge zu ändern. Ja. Und das schreibt dir morgens erstmal das Wort Nein in den Kalender.
Okay, dann muss ich doch noch einen schnellen Gedanken einschmeißen, weil ich da bei Matze so begeistert war. Hotel Matze, die Folge mit dem Philosophen, der hieß mit Nachnamen Gabriel, auf den Vornamen komme ich nicht mehr. Der hat gesagt, verkompliziere deinen, und jetzt kommt der Unterschied, so habe ich ihn zumindest verstanden, deine Gedanken. Also wir haben auf der einen Seite jetzt gesagt, vereinfache dein Leben und dieser Philosoph sagt, verkompliziere aber deine Gedanken. Und ich fand das total schön, als vielleicht zwei Sachen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Diese Welt ist komplex und die einfachen Antworten gibt's nicht mehr. Deswegen sind komplexe Gedanken cool und sinnvoll und wichtig, weil du wirst nicht drum herum kommen.
Ja, und wahrscheinlich dafür brauchst du aber Zeit auch.
Exakt, genau. Und das wollte ich gerade sagen. Das war perfekte Kreis dann, wenn du sagst, auf der anderen Seite wird das erst möglich sein, wenn du nicht damit beschäftigt bist, deine verdammten WLAN-Boxen im Badezimmer zu programmieren.
Ja.
Während im Wohnzimmer was anderes läuft. So. Das kann ich gerade noch.
Sehr gut.
Ja. Mental Load, ey. Puh. Ja, zum Schluss dann wie immer, lieber Atze, was haben wir denn vor uns, wenn du ins Fernglas guckst nächste Woche, was steht
da? Ja, was ich stark in mir spüre und das will raus, wir hatten doch letztens dieses super interessante Gespräch mit Sophia Thiel.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, das müssen wir jetzt machen, den eigenen Körper mögen, wie gehen wir mit unserem Körper um? Und Sophia Thiel, beschreib du sie kurz.
Fitness-Influencerin, ist als, wie sie sich selber beschrieben hatte, Möppelchen gemobbt und so weiter worden und gestartet ins Leben, hat dann irgendwann Bodybuilding angefangen, war total durchtrainiert, nicht nur mega schlank, sondern wirklich so Richtung, was man da alles haben kann, 8-Pack, Bizeps, Trizeps, hast du nicht gesehen, so. Damit bei Instagram total durchgestartet und dann irgendwann aber wieder so wirklich abgeschmiert.
Ja, also und klassisch abgestürzt. Ja.
Klassisch abgestürzt, aber da war der Körper dann eigentlich nur das Äußerliche, wo dann plötzlich wieder, ja, ich finde das immer so nervig, wie man das jetzt beschreiben soll, aber wo sie da auf jeden Fall wieder sehr stark zugenommen hatte, was sie sich vorher so massiv abtrainiert hatte und ja, für sich gemerkt hat, ey, ich war wirklich auf dem Irrweg unterwegs, wie ich mit mir und meinem Körper umgehe. Und es wird nächste Woche sicherlich nicht nur um Gewicht gehen, weil das ja irgendwie nur das Äußerliche ist und eigentlich mir auch fast zu langweilig, sondern es wird vor allem um die Psyche dahinter gehen, wie wir mit unserem Körper wie wir unseren Körper mögen lernen können, denn dass das massiv auch was mit unserem Kopf dann zu tun hat, das haben wir ja hier schon mal rausgearbeitet und das wird da nochmal, glaube ich, jetzt, ja, wenn es um den eigenen Körper geht, in den ganz kritischen Bereich für sehr, sehr viele, wahrscheinlich vor allem junge Menschen, wobei ich das auch merke. Ich würde meinen Körper auch gerne mehr mögen. Ich mag ihn schon an manchen Stellen, aber an vielen nicht.
Darüber reden wir nächste Woche.
Atze, au revoir. Ciao. Geh jetzt Tschüss. Noch ein paar Tauben schießen. Tschüss.
Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.